Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde heute an diesem sonnigen Sonntag. Es ist schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie hier sind, um auf Gottes Wort zu hören. Und ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60. Da heißt es: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ein wunderbarer Vers, der uns Gottes Gegenwart nochmal so deutlich vor Augen führt. Und ich weiß nicht, ob Sie es im Losungsbüchle auch gesehen haben, über dem heutigen Sonntag steht Bibelsonntag. Und dieser ökumenische Bibelsonntag wird jährlich gemeinsam in evangelischen, in katholischen, orthodoxen und freikirchlichen Gemeinden begangen. Jeweils der letzte Sonntag im Januar, und im Mittelpunkt steht die Bibel als Grundlage des christlichen Glaubens. Nun könnte man sich natürlich fragen, eigentlich ist es ja jeden Sonntag so. Oder sollte es so sein, gell, dass die Bibel als Grundlage ist? Aber dieser Bibelsonntag, gibt es ein Problem mit dem Hören? Aha, dann stellen wir es einfach jetzt mal so ein, dass es passt, auch fürs Hörgerät. Ja, mit der Technik ist ob es jetzt besser wird? Ja, wunderbar. Das wäre ja sehr schade, wenn Sie jetzt extra die wunderbaren Geräte haben und dann geht's nicht, gell? Ja, dann waren wir beim Bibelsonntag. Also es war dann natürlich die Frage, muss man dann extra einen Bibelsonntag haben? Und das war aber wohl die Entscheidung, weil dieser Bibelsonntag sollte nochmal bewusst machen, dass die Bibel, das Gotteswort als Grundlage für alle Christen gilt, für alle Konfessionen. Und das finde ich eigentlich einen wunderbaren Gedanken. Und außerdem möchte der Bibelsonntag allen Christen Impulse geben, die Bibel als Orientierung für ihr Leben zu sehen und manches vielleicht auch da immer wieder neu zu entdecken. Und ich habe gedacht, da passt es wunderbar, dass ich heute Ihnen einige Gedanken weitergeben möchte, wie Gottes Wort Menschen anspricht, wie Gottes Wort das Herz bewegt. Eigentlich wäre ich erst nächste Woche dran gewesen mit diesem Thema, aber dann haben wir getauscht, Schwester Brigitte und ich, und jetzt passt es doch wunderbar mit meinem Thema Gottes Wort bewegt zum Bibelsonntag. Da habe ich mich nochmal sehr gefreut. Aber bevor wir uns mit einem Lied einstimmen, möchte ich noch zunächst einige Bekanntmachungen weitergeben. Herzliche Einladung für den heutigen Abend zu unserer Atempause. Ein besonderer Konzertabend mit dem Liedermacher und Songpoeten Andi Weiß. Programm beginnt um 18.30 Uhr, man kann schon vorher kommen, ab 17.30 Uhr zur Begegnung und Fingerfood und Getränken. Und dann haben wir nächsten Sonntag auch wieder Bibelstunde, Sie sind herzlich eingeladen. Dann wird Schwester Brigitte Schweda die Bibelstunde halten. Noch ein Hinweis auf ein Angebot von den Eidlinger Angeboten aus unserem Flyer. Im März findet ein Kreativseminartag statt. Und da gibt es verschiedene Angebote und da gibt es auch noch freie Plätze. Und da kann man zum Beispiel ein Frühlingsblumenaquarell malen oder einen Bucheinband filzen oder man kann Sketchnotes lernen zu zeichnen. Also wenn Sie es interessiert, schauen Sie einfach mal im Prospekt nochmal nach, kommen Sie selber oder laden Sie andere dazu ein. Am 23. März findet dieser Kreativseminartag statt. Ja, soweit zu unseren Bekanntmachungen. Nun singen wir miteinander, stimmen uns ein mit einem Lied über Gottes Wort. Die Nummer 107, Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. In unserem Liederbuch, die 107. Ja, ich möchte mit Ihnen Worte aus Psalm 119, den großen Psalm über Gottes Wort, lesen und dass wir es miteinander auch beten. Sie finden es hier an der Folie. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Ich will dein Gesetz halten alle Zeit und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich habe Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind. Und rede von deinen Weisungen. Ich habe gesagt, Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich deine Worte halte. Ich suche deine Gunst von ganzem Herzen. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Ich bete. Herr, und wir danken dir, dass wir jetzt hier beieinander sein können, in Frieden und Freiheit, unter deinem Wort, dass wir dein Wort haben, in dem du uns begegnen willst, jedem ganz persönlich, und dass wir dein Wort haben, auf das wir uns ausrichten dürfen, auch miteinander. Und das schenk uns jetzt, dass wir ja dein Wort nicht nur hören, sondern es aufnehmen, dass es in unser Herz hineinfällt, dass es unser Leben prägt. Und dass du uns sagen kannst, was dir wichtig ist für uns. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Und wir danken dir für deinen Segen. Heute Nachmittag gehen wir sehr weit zurück in die Geschichte des Volkes Israel. Es war etwa um das Jahr 444 vor Christus. Die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten Israeliten hatten schon 70 Jahre zuvor den bei der Eroberung Jerusalems zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Und nun war endlich auch unter dem Bauleiter Nehemia die ebenfalls schwer zerstörte Stadtmauer von Jerusalem mit großen Mühen und unter großen Angriffen wieder errichtet worden. Damit wir eine kleine Vorstellung haben von diesem großen Werk, ein paar Zahlen. Die Länge der Stadtmauer betrug über 4 Kilometer, die durchschnittliche Höhe 12 Meter und die Breite 2,5 Meter. Also wenn man sich das vorstellt, das ist schon ganz schön. Unter Beteiligung des ganzen Volkes war dieses herausfordernde Unternehmen gelungen. Und das in nur 52 Tagen. Ich habe schon gehört von jemand. Also unglaublich, gell? Ein bisschen mehr als 1,5 Monate. So ein großes Werk. Warum war es gelungen? Weil Gott darüber gewacht hatte. Und weil mit dem Statthalter Nehemia ein Mann das Sagen hatte, der sich in allem an Gottes Weisung hielt. Nehemia, er war der politische, der organisatorische Leiter und ihm war es ein Herzensanliegen, diese Mauer wieder aufzubauen. Dabei verließ er sich auf Gott und er betete immer wieder um Gottes Hilfe. Nach diesem großen Werk des Wiederaufbaus, nach der großen gemeinsamen Arbeit, von der uns die ersten 7 Kapitel im Buch Nehemia berichten, kam es nun zu einem weiteren besonderen Ereignis, zu einer öffentlichen Versammlung, zu einer Versammlung des Volkes. Aber nicht etwa, weil Nehemia oder der schriftgelehrte Esra, der geistliche Führer, diese Versammlung einberufen hätten. Nein, dazu kam es, weil das Volk sich das wünschte. Das Volk hatte einen ganz besonderen Wunsch. Von diesem Ereignis lesen wir in Nehemia 8. Ich möchte heute mit Ihnen in drei Abschnitten, Nehemia 8, die Verse 1 bis 12, etwas näher betrachten. Und wir lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 4. Und da erfahren wir jetzt etwas über diese Versammlung und noch manches andere. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Haschum, Hashbadana, Sicharia und Meshulam. Hier erfahren wir auch gleich einiges über hebräische Namen, gell? Wie die alle so hießen. Und ich habe ein bisschen geübt, dass ich die alle gut lesen kann, weil das ist nicht so ganz einfach. Ja, aber wir erfahren ja noch ganz anderes über diese Versammlung. Die Überschrift über die ersten vier Verse habe ich genannt, der Herzenswunsch. Das Volk versammelt sich und sie haben den Wunsch, das Gesetz Gottes zu hören. Sie haben also den Wunsch, wieder mit Gott in Verbindung zu kommen, sein Wort zu hören. Und sie suchen auch die Gemeinschaft miteinander. Sie wollen es miteinander tun. Nach der äußeren Erneuerung der Mauer war es Zeit für eine innere Erneuerung. Und so versammeln sie sich. Und die Anregung geht vom Volk aus. Und das Volk, das sind nicht nur einige wenige, ein paar Leute. Es sind die Männer, die Frauen und alle, die es verstehen konnten. Also sicher auch Kinder. Vielleicht nicht die ganz Kleinen, aber die Größeren auf jeden Fall. Und da heißt es, sie sind da wie ein Mann in Einmütigkeit. Es ist also der Wunsch des ganzen Volkes. Sie alle wollen Gottes Wort hören. Aber es ist ja auch nötig, dass jeder Einzelne sich dafür entscheidet. Denn die Gemeinschaft besteht ja aus allen Einzelnen zusammen. Und jeder muss sich dann überlegen, will ich da hingehen? Bin ich da dabei? Jeder muss das für sich selbst beschließen. Ja, mir ist das wichtig. Ich komme auch, ich gehe hin. Ich möchte auch Gottes Wort hören. So entscheidet sich jeder Einzelne dafür. Und ich habe gedacht, so ist es ja auch bei uns. Auch wir müssen uns immer wieder entscheiden. Wo gehen wir hin? Wo will ich mit dabei sein? Was ist mir wichtig? Und da muss ich mich auch immer wieder entscheiden für die Gemeinde, für die Bibelstunde, für die Gemeinschaft der Gläubigen, für den Gottesdienst. Das passiert nicht automatisch. Und das wissen wir auch, das ist oft auch angefochten. Wie schnell kann was dazwischen kommen? Und vielleicht habe ich den Wunsch im Herzen, ich möchte es eigentlich. Aber mit dem Wunsch allein ist es ja nicht getan. Ich muss es auch tun. Ich muss hingehen und vielleicht kostet es mich was. Man könnte ja auch an diesem herrlichen sonnigen Nachmittag schön draußen spazieren gehen. Aber wir sind jetzt hier beieinander. Und Sie haben sich auch entschieden. Da will ich hin. Da komme ich und ich möchte Gottes Wort hören. Die Menschen im Volk Israel, sie äußern auch diesen Wunsch. Ich habe mich gefragt, warum? Warum wollen sie das? Ich habe für mich diese Antwort gefunden. In den 52 Tagen zuvor, da haben sie ja besondere Hilfe erfahren. Sie haben Gott erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat, dieses fast unmögliche Werk mit dem Mauerbau zu vollenden. Sie haben sein Eingreifen erlebt. Und sie haben damit erlebt, dass Gott nach all dem Elend in der Gefangenschaft und dass er aus all den Trümmern ihrer Vergangenheit heraus sich ihnen neu zugewandt hat. Er hatte sie nicht aufgegeben. Ein neuer Anfang war möglich, nach diesen Jahren in der Gefangenschaft, nach der Zerstörung des Landes und der Stadt und nach der Wegführung und was auch alles da geschehen war. Gott hatte sie nicht aufgegeben. Ein neuer Anfang nach allem Versagen, nach aller Schuld, die auf dem Volk lastete. Und Gott hatte ihnen durch das Gelingen dieses großen Werkes gezeigt, dass er zu ihnen stand und dass er ihnen nahe war. Sie haben also Gottes Gnade erfahren. Und das wird in ihnen den Wunsch bewirkt haben, Gott neu zu hören, ihm neu zu danken. Er, der ihnen das geschenkt hat. Das bewirkt neue Hinwendung zu Gottes Wort, zur Begegnung mit ihm. Gott erleben, bewirkt das nicht auch bei uns immer wieder neu, das Danken, die Hinwendung zu ihm? Wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, wenn wir etwas mit ihm erlebt haben, dann bewirkt es doch auch immer wieder, dass wir, ja, wieder mehr auch zu ihm kommen. Und dass es uns auch neu um die Beziehung zu ihm geht, dass wir ihm danken wollen. Die Monate zuvor, da stand die Arbeit im Vordergrund. Solche Zeiten gibt es auch. Und da blieb keine Zeit für so eine lange Versammlung, wo man sich wirklich lange Zeit genommen hat, um Gottes Wort zu hören. Aber jetzt, nach diesem großen Werk, da war es Zeit dafür. Und da kommt der Aufbruch hin zum Wort Gottes, hin zu ihm. Sie bitten Esra, dass er das Gesetzesbuch holt und liest. Und ich habe mir gedacht, Esra, der Schriftgelehrte, ein Mann Gottes, was konnte ihm Besseres passieren, als dass das Volk diesen Wunsch hatte? Und wie gern wird er dem nachgekommen sein, auch wenn es natürlich für ihn eine große Anstrengung bedeutet hat. Er, der Mann Gottes, der mit Gott lebte, der das Volk geistlich führen wollte. Und so holt er das Gesetz, er liest die Worte vom frühen Morgen bis zum Mittag. Vom frühen Morgen, naja, keine Ahnung, wann das losging, aber vermutlich ziemlich früh. Sie haben in der Morgenzeit begonnen, da wo man vielleicht frisch und wach ist, um das aufzunehmen. Nun, wenn man nicht unbedingt der Morgenmensch ist, so wie ich, hat man da vielleicht seine Probleme. Aber eigentlich ist es ja so, gell? Wenn man mal auf ist und ein bisschen in Fahrt kommt, dann ist das eine Zeit, wo man sich gut konzentrieren kann, wo man gut aufnehmen kann. Der ganze Vormittag, wir wissen nicht genau wie lange, aber mehrere Stunden. Eine lange Zeit, um zu hören, um das Wort wirken zu lassen. Sie sind ausdauernd. Und das sind jetzt keine kleinen Häppchen, sondern das ist richtig lange, umfassend Gottes Wort. Esra liest und er vertraut dabei darauf, dass Gottes Wort wirkt. Und es ist so, Gottes Wort wirkt, es ist lebendig. Es ist kein Menschenwort oder ein toter Buchstabe, sondern es wirkt, es spricht. Und wie viele Menschen sind durch das Lesen oder Hören von Gottes Wort zum Glauben gekommen? Wenn man die Berichte vom Gideonbund liest oder hört, Gottes Wort wirkt. Die Leute lesen im Hotel oder sonst wo und plötzlich werden sie im Herzen angesprochen. Gottes Wort spricht. Das Volk, sie stehen da, sie hören zu, aufmerksam. Und wir erfahren, dass sie die ganze Zeit stehen, als Esra liest. Das kommt dann nachher gleich in dem Vers 5. Es zeigt große Hörbereitschaft, Ehrfurcht und Achtung. Und es zeigt auch ein offenes Herz, dass sie so lange bereit sind. Sie haben nicht nur die offenen Ohren, sondern sie öffnen ihr Herz. Sie sind ganz dabei. Sie lassen sich nicht ablenken. Und vielleicht haben sie auch dieses Gebet oder diesen Satz gesprochen: Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Sie werden unterwiesen von Esra und später dann auch von den Leviten und sie behalten es im Herzen. Denken wir an Maria in Lukas 2. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie. Nicht nur im Kopf, ist auch wichtig, aber in ihrem Herzen. Es gibt unterschiedliche Art zu hören. Manchmal hört man es nur mit dem Ohr und da geht es da rein und da raus. Es passiert leider auch, gell? Manchmal hört man es mit dem Verstand, mit dem Kopf. Und manchmal geht es vom Kopf ins Herz. Und jemand sagte mal, das ist einer der weitesten Wege, vom Kopf ins Herz. Und so ist es, ja. Michael Wanner, er schrieb einmal Folgendes. Er sagte, ich kann so und so zuhören. Ich kann die Predigt hören und mich an Äußerlichkeiten aufhalten. Und da fiel mir ein kleines Ereignis ein. Ich habe gedacht, das erzähle ich jetzt einfach mal. Ich war ja über mehrere Jahre in unserem Gästehaus Titisee und hatte da auch immer wieder Andacht. Und danach kamen auch immer wieder Leute auf einen zu und wollten da nochmal was wissen. Und eines Tages war das auch so. Ich hatte dann die Andacht abgeschlossen und dann kam eine Dame auf mich zu und sagte, darf ich Sie mal was fragen? Und ich, ja klar, fragen kann man immer. Wie ist denn Ihr Kleid hier befestigt? Ihre Schürze? Da sage ich, ja, Klettverschluss. Ach so, ich habe die ganze Zeit während der Andacht darüber nachgedacht, wie das wohl hält. Ja, gell, so ist es manchmal. Das sind die Dinge, wenn wir doch ehrlich sind, gell, es geht uns doch allen irgendwie so. Man hört immer wieder, ja. Und was gibt es nicht alles, was einen ablenkt oder einen jetzt gerade beschäftigt oder was man sieht oder sonst noch ist. Da gibt es auch einen, der will uns das irgendwie nicht gelingen lassen. Da greift uns auch der Feind an. Manchmal mit ganz komischen Dingen. Michael Wanner sagt weiter, ich kann selektiv aufnehmen, was mich bestätigt und was mir gefällt. Ich kann unkonzentriert hören und an alles Mögliche denken. Die Leute, die Esra zuhören, haben sich jedes Wort zu Herzen genommen. Dass der lebendige Gott zu ihnen spricht, hat sie tief innerlich bewegt. Das fand ich enorm. Und das erleben wir in diesem Text. Die hören wirklich zu. Und ich glaube, dass das eine große Gottesstunde war, auch für das Volk Israel, für eine geistliche Erneuerung. Und wir dürfen auch immer wieder darum beten, dass wir nicht an irgendwas stehen bleiben, abgelenkt werden, oder Gedanken in unserem Kopf kreisen, wo wir merken, da hält uns was ab, dass wir Gottes Wort lesen oder hören. Gottes Worte haben immer die Absicht, dass die Hörer sie sich zu Herzen nehmen. Und wenn wir uns etwas zu Herzen nehmen, das beschäftigt einen dann wirklich. Das nimmt man ernst. Das will man dann auch tun. Ein weiterer Gedanke, der mir hier beim Lesen dieses Kapitels kam: Wie wichtig ist es auch, in der Gemeinschaft zu hören. Gemeinsam hören, auch das, was wir jetzt tun hier, das bringt zusammen, das vereint uns, es verbindet. Und es hilft auch jedem Einzelnen, sich als Teil der Gemeinschaft zu verstehen. Gemeinsames Hören und Ausrichten auf Gottes Wort, das hat eine Verheißung und auch eine besondere Kraft. Denn die anderen, die da sitzen, die bejahen das ja auch. Die hören das auch. Und das verbindet. Und das Gemeinsame prägt auch immer den Einzelnen. Wir sehen den Herzenswunsch des Volkes, Gottes Wort zu hören. Ich habe mir da eine Frage gestellt. Habe ich auch die Sehnsucht nach Gottes Wort? Habe ich das auch so? Wie oft sehnen wir uns nach Erneuerung? Wir wünschen uns, dass in unserem Leben etwas verändert wird, etwas neu wird, auch bei uns selber. Das kann geschehen, wo wir bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, uns diesem Wort auch auszusetzen. Wir dürfen es uns immer wieder bewusst machen. Beim Bibellesen haben wir das Wort unseres Herrn vor uns, des lebendigen Gottes. Kein Geschichtsbuch, wo man einfach irgendwelche Fakten liest, was nichts mit unserem Leben zu tun hätte, nein. Gottes Wort ist das Buch, in dem er uns für unser Leben etwas zu sagen hat, durch das er uns segnen will. Und durch seine Worte sind wir in der Verbindung zu ihm. Und wir werden ihn immer mehr erkennen, denn in seinem Wort offenbart er sich uns. Die persönliche Verbindung zu ihm, das, was unser Herz bewegt, das geschieht durch Gottes Wort. Und so erlebt es auch das Volk Israel. Wir lesen weiter in unserem Kapitel die Verse 5 bis 9. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Dieser letzte Satz, der hat mich jetzt auch sehr bewegt. Alles Volk weinte. Darum auch die zweite Überschrift: Ein zerschlagenes Herz. Esra erliest das Wort Gottes. Was er wohl so genau vorgelesen hat? Nun, man vermutet, es waren die 5 Bücher Mose, von der Schöpfung an, die Erzväter, die Geschichte seines Volkes, alles, was mit der Stiftshütte zusammenhing, die Opfer und alles, was man da lesen kann. Und Esra liest. Und dann bekommt er auch noch Unterstützung von den Leviten. Das waren jetzt die, die auch manches noch dazu erklärt haben und was ausgelegt haben. Es ist ja so, manchmal liest man Gottes Wort und man versteht's. Man braucht keine Erklärung. Es redet ganz klar und wir wissen, was gemeint ist. Aber manchmal braucht es doch auch eine Erläuterung, eine Erklärung, sodass man versteht, was man liest oder was es auch für einen selber bedeutet. So auch hier. Sie unterweisen das Volk, sie legen das Wort aus. Jeder soll es verstehen. Also nicht einfach Lesung, gottesdienstlicher Akt, sondern Verstehen. Verstehen heißt, es soll auch mit dem Leben zu tun haben. Es soll persönlich ansprechen. Wenn ich etwas verstehe, dann hat es ja auch mit mir irgendwie persönlich was zu tun. Das bewirkt dann auch was. Das Volk hört und versteht. Das zeigt die Reaktion. Unter dem Lesen und Auslegen des Wortes fängt das Volk an zu weinen. Es kommt uns vielleicht ein bisschen befremdlich vor, gell? Wenn man denkt, alle, so viele Leute und jetzt weinen die und die haben das bestimmt nicht nur in sich so rein, sondern wenn man weiß, wie das ist, gell, dann, die sind einfach anders von der Kultur und die haben das auch gezeigt. Es geht ihnen also so zu Herzen, sie werden so traurig und bekümmert, dass sie es nicht mehr verbergen können. Das Hören auf Gottes Wort löst das aus. Das war sicher keine Massenhysterie. Und die Reaktion kam auch nicht durch ein besonders einfühlsames Musikprogramm oder irgendeine tolle Aktion. Nein, Gottes Wort hatte gewirkt. Gottes Wort hat die Herzen bewegt. Gottes Wort bewegt, so lautet das Motto unserer Schwesternschaft. Und seit einiger Zeit haben wir auch bei uns im Haus oben 4 Stationen zu unserer Geschichte. Und an einigen Stellen im Mutterhaus ist dann bei diesen Stationen auch das angeschrieben an der Wand. Gottes Wort bewegt. Und wenn wir dann vorbeigehen, werden wir erinnert, dass Gott durch sein Wort etwas in Bewegung bringt. So soll es sein. Und so ist es auch immer wieder. Hier waren sie innerlich bewegt. Alles Volk weint. Worüber denn? Sie haben wohl erkannt, wie weit sie davon entfernt waren, Gottes Gesetze zu befolgen. Vermutlich wird dem Volk die eigene Schuld, ihr Versagen und die Sünde deutlich geworden sein. Sie werden erkannt haben, wer Gott ist, und sie werden auch erkannt haben, wer sie sind. Erkenntnis über sich selbst. Das kann manchmal schon zu Tränen führen. Wenn man merkt, man ist nicht so, wie man eigentlich sein möchte. Man kriegt es nicht hin. Man weiß, was gut ist. Man will es auch tun, aber man schafft es nicht. Gottes Wort lässt uns selbst in seinem Licht erkennen. So schenkt Gottes Wort Erkenntnis über Schuld und Sünde. Angenehm ist es nicht und es führt manchmal wirklich auch zu Tränen. Gottes Wort zeigt uns wie in einem Spiegel, wie wir sind. Und so kann es schonungslos die Wahrheit aufdecken. Und dieses Erkennen, wie wir sind, dass wir Sünder sind, dass wir nicht zum heiligen Gott passen, dass wir vor ihm nicht bestehen können, das zeigt uns ja, dass wir Jesus brauchen. Den einen, der uns passend macht für die Gemeinschaft mit Gott. Darum lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. So sagt es der Hebräerbrief. Die Sünde, die uns umstrickt, das macht uns ja deutlich, gell, wenn man umstrickt ist, da kann man sich nicht mehr gut bewegen. Und wenn wir darin verstrickt sind, dann brauchen wir den einen, der uns da rausholt, der diese Verstrickung löst, der uns Vergebung schenkt, dass wir frei werden von diesen Umstrickungen. Denn das kann uns blockieren, wir kommen nicht weiter, wenn es dabei bleibt. Wir brauchen den, der uns aus unserer Schuld befreit. Und wir haben ihn, in Jesus. Wie gut, dass Gott uns nicht nur die Wahrheit über uns selber zumutet, sondern dass er auch in seinem Wort die Wahrheit über sich selbst offenbart. So erkennen wir in seinem Wort, wie Gott ist. Wir erkennen, wie wir sind, aber wir erkennen vor allem, wie Gott ist. Und dass er trotz allem seine Gnade nicht entzieht. Und dass er sich gerade denen zuwendet, die ein zerbrochenes, ein zerschlagenes Herz haben, die ihre Sünde sehen, ihre Schuld und ihre Not. So wie es in Psalm 34 heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gottes Wort führt uns immer wieder hin zur Erkenntnis, dass wir ihn brauchen. Und das meint die Bibel mit einem demütigen und zerschlagenen Herzen. Demut, das ist der Mut, sich unter Gott zu beugen. Und den Mut, aufrichtig und ehrlich Gott gegenüber zu sein. Und da, wo es dann dran ist, auch Menschen gegenüber. Gott will unsere Aufrichtigkeit. Er will nicht den Geist der Rechtfertigung, der Rechthaberei, weder vor Gott noch vor den Menschen. Wieder habe ich mir eine Frage gestellt. Darf Gott mir denn die Wahrheit über mich sagen? Darf er das? Bin ich da offen dafür? Dass er mir auch die unangenehmen Dinge sagen darf? Das ist nicht leicht, aber das führt dazu, dass ich frei werde. Und er will es ja immer tun, damit es mir zum Guten dient. Wenn wir uns von Gott immer wieder zeigen lassen, wo wir Vergebung brauchen, dann bleibt die Beziehung zu Gott lebendig. Dann wirkt sein Wort an uns und unser Herz wird bewegt. Und dann vertieft sich unser Glaube und auch die Liebe zu ihm. Bevor wir uns noch einem kürzeren dritten Punkt zuwenden, da geht es nämlich dann um die Freude, weil das ist nämlich auch entscheidend, dass man nicht an dem stehen bleibt, sondern dass man zur Freude kommt. Da wollen wir jetzt ein Lied singen, ein Lied, das wunderbar passt zu unserem Thema, im Liederbuch die 425, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. 425.
Thank you.
Ja, gehen wir noch zu den drei weiteren Versen in unserem Kapitel 8. Da geht es jetzt um die Freude. Ich lese Verse 10 bis 12. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Die Freude im Herzen. Da war der Herzenswunsch, da war ein zerschlagenes Herz und jetzt ist die Freude im Herzen. Nehemia und Esra, sie sprechen zum Volk. Sie fordern das Volk auf, sich zu freuen, weil es ein heiliger Tag ist. Und an diesem Tag war es angebracht, zu feiern. Keiner soll bei der Reue, beim Versagen stehen bleiben. Sie sollen weitergehen. Nicht die Trauer über Sünde, über Gottvergessenheit, über Nachlässigkeit, Versagen soll das Leben bestimmen, sondern die Freude an Gott, an dem, was er schenkt. Tränen der Betroffenheit, der Selbsterkenntnis und Buße, ja, sie müssen manchmal sein, aber sie sind nicht das Letzte. Buße und Umkehr sind letztlich auch immer ein Grund zur Freude, weil wir dann die Gnade in Anspruch nehmen, weil wir damit Gott ehren. Und so führt die Erfahrung der Gnade zur Freude. Und das kann immer wieder neu geschehen. Es ist die Freude der erfahrenen Vergebung und die Freude der Gemeinschaft mit Gott. Die Freude am Herrn. Jesaja hat es auch erlebt. Er sagte: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Ja, warum denn? Er begründet's: Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das gilt. Neue Kleider, frei geworden, reingemacht, immer wieder neu. Und der Mantel der Gerechtigkeit, sodass wir zu Gott passen. Wir sind gerecht gemacht und daran dürfen wir uns freuen. Wenn uns Schuld vergeben ist, wenn wir erkennen, was Gott uns alles schenkt, dann können wir immer wieder zu echter Freude kommen und darin leben. Und es ist dann keine Feierlaune, wo man sich irgendwie aufrecht halten muss. Es ist auch nicht nur so ein emotionales Hochgefühl, sondern es ist eine Freude tief im Herzen. Und die ist unabhängig von allen Umständen. Die Freude am Herrn. Wo sich ein Christ an seinem Herrn freut, da hat der Feind, da haben die Umstände und da haben vielleicht auch andere Menschen wenig Chancen, ihn in seinem Glauben und Leben mit Gott irre zu machen. Und wieder habe ich mir eine Frage gestellt. Kann ich mich an meinem Herrn und seinen Gaben freuen? Kann ich das noch? Oder nehme ich das ganz selbstverständlich? Ich gehöre ja zu ihm und alles, was er hat, das habe ich auch. Aber kann ich mich da wirklich immer wieder dran freuen? Das ist echt manchmal auch zugedeckt von allem, was im Alltag auf einen so einstürmt. Aber wie schön, wir können es uns immer wieder bewusst machen. Und hier in diesem Kapitel werden wir auch daran erinnert. Es kann tatsächlich vorkommen, dass wir die größte Freude vergessen. Die Freude, Gott zu haben, zu ihm zu gehören. Jetzt schon und für immer. Und nun haben wir hier gelesen, als Zeichen der Freude und zur Ehre Gottes soll ein Fest gefeiert werden. Und es soll mit denen geteilt werden, die nichts haben, die nichts vorbereiten konnten. Das heißt doch also, indem wir feiern, indem wir auch anderen geben, indem wir andere einladen, werden wir oft auch selber erfreut, geistlich gestärkt, von Freude erfüllt. Ja, wir dürfen Feste feiern. Feste, die Gott ehren und die ihm die Gelegenheit geben, uns mit seiner Freude zu erfüllen. Da ist die Rede von fetten Speisen und süßen Getränken. Habe ich gedacht, naja, in unseren Ohren klingt das nicht gerade gesund. Muss das sein? Nun, wir haben vielleicht andere Dinge, an denen wir uns freuen, die wir genießen. Aber damals war es so, gell? Das waren unverzichtbare Bestandteile eines Freudenfestes. Und sie waren Ausdruck der Fülle Gottes. Was Gott gibt, dürfen wir dankbar annehmen. Wir dürfen es genießen, uns daran freuen. Aber die größte Freude ist nicht dieses Äußere, sondern Feste, fröhlich sein, Gott ehren, ist ja eigentlich dieses Zeichen, dass wir die Freude am Herrn haben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil Gott in Jesus da ist, weil er täglich in meine Situation hineinkommen will, weil er mir nahe ist in seiner Liebe und Gnade, deshalb habe ich Grund zur Freude. Und diese Freude kann mir niemand nehmen. Ich darf sie im Herzen haben. Ich darf sie zeigen und an andere weitergeben. Zu diesem Vers gibt es ein Lied, das ist Ihnen wahrscheinlich auch eingefallen, haben wir in unserem grünen Liederbuch, die Nummer 191. Und das singen wir jetzt noch miteinander und dann bete ich. 191. Ja, Herr, und manchmal kommt uns die Freude abhanden durch ganz unterschiedliche Dinge. Was wir erleben oder was uns geschieht oder was auch immer. Oder vielleicht auch durch eigene Schuld und Versagen. Herr, aber danke, dass wir nicht an dem stehen bleiben müssen, was uns Not macht, was uns bekümmert, sondern dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben und dass wir uns an dir freuen dürfen und dass du uns begegnen willst, immer wieder neu in deinem Wort. Und das schenk uns, dass wir ein offenes Herz haben. Und danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen und dass du unser Herr bist, der immer wieder alles geben will, was wir für unser Herz brauchen. Danke für dich, für deine Gegenwart, für deine Liebe, Gnade und Treue. Das Licht unseres Herrn Jesus leuchte euch in eurem Leben. Die Liebe unseres Herrn Jesus erhalte euch in seiner Nähe. Die Kraft unseres Herrn Jesus stärke euch in eurem Dienst. Die Freude unseres Herrn Jesus erfülle eure Herzen. Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist segne euch jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bevor wir noch ein Segenslied miteinander singen, noch eine schöne Ankündigung. Wer im Januar Geburtstag hat, kann sich gerne da am Ausgang bei Schwester Brigitte einen kleinen Gruß mitnehmen. Also greifen Sie zu, wenn Sie Geburtstag haben im Januar. Und dann singen wir miteinander ein Segenslied. Wir haben es an der Folie. Manche kennen es vielleicht, die singen dann kräftig mit. Und die anderen können dann auch irgendwann mit einstimmen. Deine Gnade sei mit uns.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.